Ja, es stimmt, wir gehen durch diese Nacht, dieser Zeit, durch diesen dunklen Äon. Aber wir sind von deinem Licht durchdrungen. Auch wenn wir so oft den Eindruck haben, als ob von deinem Licht und deinem Geist so wenig in uns spürbar wäre. Und doch gehen von unserem Leibe Ströme lebendigen Wassers aus. Denn immer dann, wenn wir dich verkündigen, Herr Jesus, dann sprechen wir hinein in die Finsternis. Wir rufen deinen Namen, deinen Siegesnamen aus. Und die Finsternis muss weichen. Ist das ganz Gewaltiges, was wir vielleicht gar nicht, was wir tatsächlich nicht sehen können, was sich abspielt, wenn wir dich verkündigen? Wie die unsichtbare Welt hineinhört, wie sie ihre Bollwerke aber auch aufbaut und wie sie versucht, das Zeugnis von Jesus Christus und seinem Sieg zu verhindern. Schließe unsere Herzen auf und schließe all derer Herzen auf, denen wir die Botschaft bringen in dieser Welt, dass sie etwas merken, dass Jesus Christus Sieger ist. So danken wir dir auch für das Lied, dass du Schöpfer bist und dass du Erhalter bist und alles in deinen Händen hältst. Und darüber beten wir dich an. Nun komm und segne uns heute Morgen. Wenn wir über den Leib Christi reden, mache unsere Herzen froh über diese Botschaft. So danken wir dir, dass du treu bist und beten dich an, Vater. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Nun ist heute Morgen Bruder Ullmann dran. Sie kennen ihn in der Zwischenzeit alle. Vor 1989 hat ihn vielleicht hier in diesem Kreise niemand gekannt. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Dem Namen nach schon, aber von Angesicht nicht. Und ja, ich darf das mal so sagen. Er ist eine Bereicherung für unsere Kreise mit seiner Lebendigkeit und was er auf dem Herzen trägt, diese Botschaft vom Leib Christi. Wer schon mal in Dorf Chemnitz war, der weiß, dass das noch so eine alte Ströterecke ist. Ich war ja auch ein paar Mal dort und da gab es noch einen Bruder, ich weiß nicht, ob er noch lebt, schon über 90 gestorben.
Gestorben mit 96.
Mit 96 Jahren, also ein Bruder über 90, der hat noch Ströder kennengelernt. Und es ist eine Ecke, wo noch die Botschaft von Ernst Ferdinand Ströder und zur Erinnerung an ihn sehr hoch und wach gehalten wird. Also zurück auf die allertiefste Basis dessen, was wir in der Christlichen Allianz vertreten. In diesen Tagen wird die Christliche Allianz 50 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr genau, am 1. oder 10. Oktober 1946 wurde sie gegründet. Und wir haben bis jetzt das Zeugnis vom Leib Christi hochgehalten und wollen es auch weiter hochhalten, auch wenn uns der Wind ganz hart und heiß um die Ohren bläst. Weil man eben heute etwas anderes hören möchte, als das, was unsere Väter gebracht haben. Das ist einfach nicht mehr in, wie man so heutzutage sagt. Da sind wir aber dankbar für die Zentren und für die Kreise, die immer noch dieses Wissen weitertragen und auch treuen Brüdern weitergeben. Christus das Haupt, wir der Leib, wir die Glieder. Unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes und ein Tempel Gottes. Und das freut mich so sehr, dass es in diesen 10 Tagen oder 8, 9 Tagen, die wir hier sind, wieder so ganz groß und gewaltig auf den Leuchter gestellt wird und worden ist. Unser Auftrag bleibt bis zum Schluss, so meine ich, wir wollen ihm treu bleiben und wollen nun heute Morgen hören, was uns Bruder Ullmann zu sagen hat, dem gerade diese Botschaft so sehr am Herzen liegt und der sie so deutlich hinausspricht, dass wir der Leib Christi sind und Glieder an seinem Leibe. Und nun segne dich, lieber Johannes, unser Herr.
Amen.
ihr Geliebten in Christo Jesu, heute Morgen und heute Abend nehmen wir uns Zeit, über eine gewaltige Gottesbotschaft nachzudenken. Die Gottesbotschaft, dass die Gemeinde sein Leib ist. Eigentlich brauchten wir den Begriff der Gemeinde hier in diesem Bruderkreis gar nicht zu klären. Denn was in den Jahrzehnten an dieser Stelle über diesen Begriff ausgesagt wurde, müsste eigentlich reichen. Aber in den Gesprächen miteinander, da merkt man auf einmal die Verschiedenartigkeit der Vorstellung von einzelnen Begriffen. Und das hat wohl Bruder Meyer-Gerber gestern gesagt, wenn wir klar und ohne Missverständnisse miteinander umgehen wollen, dann müssen solche Worte wie Gemeinde schon sehr deutlich erklärt und definiert werden. Was versteht nicht wir, sondern die Schrift unter diesem gefüllten Wort? Es ist also unerlässlich, wenn wir biblisch denken lernen wollen, dass wir ein klares Begriffsverständnis haben. Ich habe zu Hause 30 Übersetzungen. Davon geben nur drei eigentlich den Begriff wieder, so wie ihn die Schrift haben will. Das ist erstens die konkordante Wiedergabe, zweitens die Übertragung und Übersetzung von Fritz Henning Bader und drittens die von Pfleiderer. Die katholischen Übersetzungen schreiben fast ausnahmslos an dieser Stelle Kirche. Nun können wir das sehr klar sagen, dass das Wort Kirche und Begriff niemals in der Schrift vorkommt. Die Elberfelder Übersetzung hat mit Versammlung auch nicht die letzte Weisheit getroffen. Sie überträgt ja das Wort Ekklesia mit Gemeinde. Der Begriff Ekklesia, Ek heraus, Glesia, der Ruf. Es gibt in der Schrift sehr unterschiedliche Gemeindedarstellungen. Und nur das Umfeld zeigt uns auf, welche Bedeutung dem Begriff Gemeinde zugeordnet werden soll. Es gibt eine politische Bürgerversammlung in der Schrift, die Gemeinde genannt wird. Es gibt eine alttestamentliche Gemeinde und es gibt eine neutestamentliche Gemeinde. Und es gibt eine Urgemeinde, die mit Pfingsten ihren Anfang nahm. Paulus gibt nun diesem Gemeindebegriff eine ganz neue Prägung, eine neue Bedeutung und fügt deshalb zwei kleine, aber sehr wichtige, außerordentlich wichtige Wörter hinzu und spricht deshalb Gemeinde, die da ist sein Leib, der Körper des Christus. Epheser 1, Vers 22 und 23. Wir haben schon gestern davon gelesen. Da heißt es, dass Gott den Christus, ihn als Haupt gesetzt hat, über das ganze All und der Gemeinde, die da ist sein Leib. Ich arbeite neuerdings sehr gern und sehr viel mit Farbstiften, Buntstifte. Bitte nehmen wir keine Tinte und keinen Kuli. Nach einigen Jahren sieht unsere Bibel ganz übel aus. Vielleicht könnten wir auch dieses Wort einmal ganz bunt ausmalen. Gemeinde, welche da ist sein Leib. Die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt oder vervollständigt. Liebe Geschwister, das hat es bisher auf dem Boden der Gottesoffenbarung noch nicht gegeben. Weder im Alten Testament noch in den Briefen der Beschneidung ist davon zu lesen oder etwas derartiges geschrieben oder bekannt. Der Apostel Paulus war der Erste und auch der Einzige, dem dieses von Gott verborgene Geheimnis bekannt gemacht wurde. Und deshalb stellen wir zunächst zwei Fragen, die wir zu beantworten versuchen. Erstens, was ist die Gemeinde? Und zweitens, wer gehört zu ihr? Zu Punkt 1, Gemeinde ist eine Schar, die Gott aus der Masse herausgestellt hat. Gott geht diesen Weg nicht mit allen. Gott trifft eine Selektion. Gemeinde, die heute von Gott gewollt ist, ist eine Schar von nur Auserwählten. Es sind Menschen, die vor ihrer menschlichen Existenz für die Herrlichkeit Gottes und im Speziellen für den Leib des Christus zuvor bestimmt sind. Es gibt nicht nur eine Präexistenz des Gottessohnes, sondern auch seiner Gemeinde des Leibes des Christus. Bevor Materie, Raum und Zeit von Gott ins Dasein gestellt wurde, da wurden wir, die Gemeinde, in Gottes Herzen hineingestellt und beschlossen. Da waren wir eigentlich in seinem Vorsatz schon existent. Das heißt also, bevor ein einziges Glied von dieser Gemeinde das Licht der Welt erblickt hat, waren wir in Gottes Herzen schon existent. Kein Mensch kann von ungefähr oder aus seiner eigenen Motivation heraus und einen Antrieb, den er vielleicht für göttlich hält, eine Entscheidung für diese Gemeinde abgeben. Vor jeder echten Hinkehr und Lebensübergabe an Christus steht oder stand seine Gnade und sein Vorsatz, den er gefasst hat in Christo. Und dieser Vorsatz Gottes, der steht unanfechtbar fest. Und das ist das Alleingültige für uns, seiner Gemeinde, und auch für das Evangelium, das heute in Kraft steht. Ich erinnere an das gewaltige Wort, was Paulus einmal spricht. Er hat uns gerufen oder berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach der Vortrefflichkeit unserer Leistungen und Werke und das, was wir alles gemacht haben, sondern nach seinem eigenen Vorsatz, den er gefasst hat in seinem Sohn und der Gnade, die uns bereitgestellt, zur Verfügung gestellt ist. Wann? Als wir uns bekehrt haben. Nein. Vor den Äonen. Ist kaum auszudenken. Paulus schreibt die Korinther an und spricht, wovon wir aber reden. Darf ich zurückfragen, wovon reden wir? Wir quatschen über alles manchmal. Wovon reden wir? Wovon wir aber reden, ist Weisheit. Weisheit unter den Vollkommenen. Wir reden nicht Weisheit und Klugheit. Weisheit dieser Welt und des Fürsten dieses Äons. Nein, wir reden Weisheit in einem Geheimnis, das Gott für uns, seiner Gemeinde, bereitgestellt hat vor den Äonen. Liebe Geschwister, ob wir einmal Zeit haben, einmal darüber nachzudenken, was Gott eigentlich erwogen haben mag, bevor die Zeitläufe und die Energie- und Materiehaufen der Schöpfung ins Dasein gestellt wurden, dass er darüber einen Beschluss gefasst hat. Vorerst nur mit ganz wenigen, seine Gemeinde. Und das ist sein Leib. Bevor wir die versöhnende Botschaft Gottes hören, auf ihr reagieren und antworten konnten, war Gottes Aktion in seinem Sohn schon fester und unerschütterlicher Beschluss. Und zwar für einen jeden, der Glied in dieser Gemeinde ist und werden soll. Dabei braucht Gott keinen einzigen Menschen zu zwingen. Ich frage hinein, es wird mich interessieren, ist jemand hier, den Gott auf dem Glaubensweg gezwungen hat? Das wird mich mal interessieren. Es meldet sich niemand. Das hat Gott überhaupt nicht nötig, einen Menschen zu zwingen, zu vergewaltigen in seinem Willen, meine ich. In seinem Willen, das hat er nicht nötig, etwas Erzwungenes zum Ziel zu bringen. Darauf könnten vielleicht viele antworten, und wenn der Mensch, den nun Gott für diese Gemeinde als Leib auserwählt hat, nicht will, was wird dann? Was wird dann? Dann sitzt Gott im Himmel herum, ja, und er ist total überfordert. Keinen Ausweg, weiß er, weil er dem kleinen Menschlein nicht beikommen kann. Kann das überhaupt angehen, frage ich, dass ein Geschöpf auf die Dauer Widerstand gegen Gottes Willen und Vorsatz leisten kann? Kann das angehen? Nein, das kann niemals angehen. Der aufrichtige Bibelleser, der wird eindeutig auf die Frage mit einem Nein antworten. Es gibt im Worte Gottes genug Beispiele, die uns zeigen, wie Gott die Auflehnung, die Rebellion und den Widerstand des Geschöpfes zum Zerbruch führt und wie er durch Gericht und Gnade alles reif werden lässt für die Heils- und Rettungswege Gottes. Schauen wir doch in unsere Bibel hinein und denken an Nebukadnezar, dieser scheußliche Herrscher, ein Typos auch für Satan. Großspurig und hochmütig stolziert er auf seiner Babel herum. Da erwischt ihn und erreicht ihn das Gericht Gottes. Und wir lesen 7 lange Gerichtszeiten. Vielleicht sind es 7 Äonen, die dazu benötigt wurden. Aber dann heißt es, am Ende der Tage, wo es keine Nacht mehr geben wird, wenn es nur noch Tag gibt, am Ende der Tage, da erhob ich, Nebukadnezar, mich meine Augen erhoben sich zum Himmel und mein Verstand kam wieder zu mir und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Seienden, dessen Herrschaft eine durch alle Äonen hindurchgehende ist und dessen Königsherrschaft von Generation zu Generation geht und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde und da ist niemand, der zu ihm sprechen kann oder der seiner Hand wehren kann, der seine Hand zurückbiegen kann, zu ihm sprechen kann, was machst du eigentlich? Niemand ist da. Ein gewaltiges Bekenntnis. Wir denken an das Volk Israel. Halsstarrig. Nein, sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Kein Volk hat so viel Gottesoffenbarung bekommen wie dieses Volk. Aber sie wollen nicht. Wir kennen doch alle die Stelle, beliebt von den Evangelisten. Matthäus 23. Ich habe euch versammeln wollen, wie eine Henne ihr Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Und damit ist Gott zu Ende. Warum lesen wir nicht weiter? Die Folge, wenn wir unseren eigenen Willen haben wollen, das passiert ja auch als Kinder Gottes, und bekommen ihn, dann führt das immer zu einer Katastrophe. Bei dem Volk Israel, die Folge davon war, euer Haus wird euch zur Wüste werden. Zur Wüste werden. Was das bedeutet. 2000 Jahre Holocaust. Nur weil wir unsere eigenen Wege gehen wollen. Aber Gott ist noch lange nicht am Ende. Nein. Diesen Gerichten setzt er ein Ende mit einem Biss. Bis ihr sprecht. Was sprechen sie? Verherrlicht, gelobt, gepriesen sei der da kommt. Der Messias, unser Messias, im Namen des Herrn. Damit enden eigentlich alle Wege menschlicher Überlegenheit und Willenskraft. Israel wird zum Ziel geführt. Wir denken auch an den Jona. ein Auserwählter. Und als Auserwählter können wir auch manchmal machen, was wir wollen. Gerade das Gegenteil. Und dann führt er ihn, ja, dann bestellte Gott einen Sturm und auch einen Fisch. Und dann sank dieser Jona in die untersten Erde, in dieser heißen Schlammbrühe des Gerichtes lernte Jona diesen Gott wieder anrufen und sagen, ich bin auf einem Irrweg, ich schäme mich, ich beuge mich. In irgendeiner Art und Weise muss jeder, der von Gott gerufen wird, einmal dieses Gebet sagen können, was Jona im Leibe des Fisches betet, in der Ohnmacht, im Zusammenbruch, werden wir dessen gedenken, dass er uns geliebt und dass er uns auserwählt und bestimmt hat. Oder wir denken an den größten Sünder, den Verbrecher und den Lästerer und Verfolger der Gemeinde. Denken wir vielleicht, dass dieser Mann sich je bekehren wollte? Nein. Nie hat er im Leben daran gedacht, sich bekehren zu wollen und seine Knie vor diesem Nazarener zu beugen. Ich wollte mir nur sagen, wenn Gott auserwählt, dann ist er souverän. Er trifft nicht hinterher, weil er gewusst hat, wie wir uns entscheiden, seinen Vorsatz, sondern er stellt fest am Anfang, wie es zu geschehen hat. Und da ist keine Macht im ganzen Schöpfungsall in der Lage, ihm Widerspruch zu leisten. Widerspruch auf die Dauer, Widerspruch zu leisten. Gott vermag die Umstände und die Verhältnisse so zu lenken, dass der Mensch durch Zerbruch den Ruf Gottes erkennt und ihn freudig annimmt. Denn das Ziel der Heilsgeschichte wird nur über das ganze übereinstimmende Ja des Geschöpfes erreicht. Verstehen wir? Das ganze übereinstimmende Ja und das Einverständnis und des Willen des Geschöpfes erreicht. Und dabei braucht er nicht einen einzigen zu zwingen. Wie heißt es in Philipper 2, dass ihn einmal alle Knie werden gebeugt und alle Zungen werden bekennen. Ex homo legen. Ex völlig aus, homo übereinstimmen, gleichlautend sagen. Aus dem Inneren des Herzens heraus werden sie bekennen. Ja, nicht so, mein Gott, mein Vater. So werden sie es doch nicht tun. Verstehen wir? Sondern innen. Überzeugt, werden sie sagen, nur einer ist Herr und hat Autorität. Das ist Jesus Christus. Und das geschieht zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das bedeutet, die Schöpfung hat eine Sohn-Vater-Beziehung. Von wegen, dass sie mit nuschenden Zähnen dieses Bekenntnis herausbringen, das ist ja ein ganz übler, entsetzlicher Gedanke. Die Gemeinde ist nach Gottes Liebesvorsatz neben seinem Sohn das Größte, das Schönste, das Herrlichste, was er von Anfang an geplant, gewollt hat. Vor Grundlegung des Kosmos, vor Beginn der Zeitalter und Äonen, vor jeder Schöpfung, der Himmel und der Erde, war sich der Vater mit seinem Sohn über diese Schar der Auserwählten im Klaren. Sie wurde nicht erst ins Dasein gerufen, als Israel versagte, sondern war von Urbeginn das Herzstück Gottes im Ablauf der Heilsgeschichte. Auch wenn sie zu irgendeiner Zeit in der Apostelgeschichte ihren Anfang hatte, ist ihre Wesensexistenz in Gott begründet und kann von der menschlichen Sichtweise nicht erklärt werden. Die Gemeinde gehört zum Sohn, weil sie ein Teil von ihm ist. Sie ist sein Leib, keinem Geschöpf. Auch nicht den lichtvollen Thron gestalten, wurde eine solche Berufung und ein solches Herrlichkeitsmaß zugestellt. Wenn wir über diese Gemeinde nachdenken wollen, dann müssen wir schon zu diesem Mann gehen, der von Gott für die Proklamation dieser Gemeinde zuständig und verantwortlich war. Und das war der Apostel Paulus. Er wird nicht zu den 12 Aposteln gerechnet und hat Geheimnisse zu veröffentlichen, die bisher keinem Menschen, auch sonst keinem geschaffenen Wesen, geoffenbart wurden. Keinem Menschen wurde es gegeben, so tief in Gottes und Vater Herz hinein zu schauen, seinen Liebesratschluss und seine Gedanken schauen zu können wie er. Es muss uns schon einmal geschenkt werden, dass diese neue Offenbarung von dem Geheimnis der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde nicht die traditionelle Fortführung der sogenannten Urgemeinde Israels ist, sondern eben etwas, was bisher nicht Gegenstand der Verkündigung, auch nicht der Auftrag der Jünger und der Apostel des Herrn war. Wie war denn das? Wie war denn das, als der Lichtstrahl Gottes diesen Paulus, diesen Saulus vom Pferd holte und ihn in den Wüstensand stürzen ließ? Wie war denn das damals? Da hatte dieser Saulus nur eine Frage: Mit wem habe ich zu tun? Wer bist du eigentlich? Und als bei ihm klar war, ich bin der Messias, der Christus, der Jesus, den du verfolgst. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir waren nie solche große Sünder. Was in diesem Moment in diesen Menschen vorgegangen ist, eine ganze Welt brach zusammen. Und er stellte dann noch eine Frage. Wenn das wahr ist, dass dieser eine vor mir steht, dann frug er, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Er war sofort bereit, die Zentrale seiner Entscheidungen, seiner Willensvorgänge abzugeben. Und wir trotteln ein ganzes Leben hindurch und wünschen so viel wie möglich von uns noch mit herüberzubringen. Wann werden wir das lernen? Dass, wenn der Ruf Gottes, das Licht göttlicher Herrlichkeit uns trifft, wir eigentlich Abschied nehmen müssen von unserer eigenen Willensplanung, von unseren eigenen Vorstellungen und Sehnsüchten. Wann werden wir das lernen? Jedenfalls, durch dieses Licht wurde er 3 Tage blind. Und dann kam der Ananias in seiner Zelle, legte ihm die Hände auf und wurde sehend. Und dann ging Paulus, der Saulus, der ging nach Damaskus, der holte sich das schnellste Pferd und ritt mit einem Affenzahn nach Jerusalem. Und dann suchte er die Apostel. Und als er sie fand, da umarmten sie sich der Petrus und der Johannes und sagten: Leute, Leute, ich habe den Messias gefunden. Wunderbar und herrlich. Wie war das? Erzähl doch mal mit den Zeichen und Wundern und mit der Auferstehung, mit dem Tod. Wie war denn das? Nein. So steht's überhaupt nicht in unserer Bibel. Das wäre aber das Normalste gewesen, verstehen wir? Das wäre doch das Normalste gewesen. Wir lesen kein Wort davon, im Gegenteil. Er schreibt, ich ging nicht mit Fleisch und Blut zu Werke. Ich habe mich nicht mit Tante Emma und Onkel Emil unterhalten über das, was mir jetzt klar wurde. Nein. Ich ging nicht mit Fleisch und Blut zu raten, holte nicht von dort meine Information. Ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Sondern wohin ging ich? Ich ging in die Wüste, ging ich. Und von dort nach Damaskus zurück. Erst nach 3 Jahren hat der Apostel Paulus nur ganz kurz den Petrus getroffen und kennengelernt. In Galater 1 spricht er davon. Er berichtet: Brüder, das Evangelium, was ich bekannt mache, welches von mir verkündigt wird, bunt ausmalen, sage ich nur immer wieder, damit wir es nicht überlesen. Was von mir verkündigt wird, ist nicht menschengemäß. Das passt überhaupt nicht in die Vorstellungswelt der Leute, auch nicht der frommen Leute hinein. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, es entstammt nicht einem Menschen, niemand hat mich unterwiesen oder darin belehrt. Ich habe es nicht übernommen. Ich bin auf keiner theologischen Fakultät unterwiesen worden. Ich habe es auch durch keinen Unterricht gelernt, sondern Gott hat mich von oben her erleuchtet. Es hat dem Vater wohlgefallen, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Die Gemeinde war bis zu ihrer Veröffentlichung durch Paulus ein in Gott verborgenes Geheimnis. Dieses Evangelium ist keine Erfindung oder gar von Menschen erdacht worden, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi vom Himmel bekannt geworden. Und deshalb kann dann Paulus sagen: Als mir das geschenkt wurde, kenne ich eigentlich niemand mehr nach dem Fleisch. Da haben wir eine riesengroße Schwierigkeit. Wir kennen uns nur nach dem Fleisch. Und wenn da was übrig bleibt an Erinnerungen, dann nur die Schandtaten des anderen. Die bleiben also jahrzehntelang hängen. Sollten wir einmal so umgehen miteinander: Wir kennen uns niemals mehr nach dem Fleisch. Das heißt, was in Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft da abläuft, das hat immer die zweite, dritte, vierte und fünfte Stelle. Vorrang hat ein ganz anderer. Und er nimmt darauf Bezug und sagt: Und wenn wir sogar den Messias Israel gekannt haben nach dem Fleisch, mit Zeichen und Wundern, mit Machttaten, so bleiben wir bei diesem Bild, bei dieser Ebene der Gottesoffenbarung nicht stehen. Wir bleiben am Anfang nicht stehen. Wir freuen uns darüber, aber wir bleiben nicht stehen. Dort, wo die Berichterstattung in den Evangelien ein Ende hat, ein Ende findet, fängt Paulus mit seiner Botschaft an. Das Kreuz Christi ist in seinen Briefen das große Siegeszeichen. Es ist die Heilsgrundlage für all die kommenden Äonen, die weltumfassenden Versöhnung und die Errettung für den ganzen Kosmos und für die ganze Schöpfung zu proklamieren. Gemeinde, sie ist sein Leib. Wir finden sie nicht erst seit dem Kreuzesgeschehen, sondern sie reicht viel, viel weiter zurück, als es noch keine Schöpfung gab. Wir haben diesen Text, Kolosser 1, 26, schon dieser Tage mehrfach beleuchtet. Ich lese ihn wieder und werde ihn heute Abend noch einmal genauer beleuchten. Kolosser 1, 26, viele sagen, kennen wir, ja, wir sind von Gewohnheit manchmal auch tot gepredigt. Manchmal müssen wir den Text sehr viele Male lesen, sehr viele Male. Wissen Sie, ich komme ja aus der Landeskirchengemeinschaft. Die Auseinandersetzung, wie das Unternehmen Gottes ausgehen wird, das hat mich fast an dem Abgrund der Nervenheilanstalt gebracht. Ich war dran durchzudrehen. Wie wird das Unternehmen Gottes enden? Das war bei uns in der Gemeinde so. Die einen sagten so, die anderen sagten so. Ja. Eine Qual ohne Ende und ohne Ziel. Was bezweckt Gott damit? Ich habe als Lehrling ja in einem großen Strumpfkombinat gearbeitet. Dort habe ich in den Pausen das Testament gelesen. Ich habe es zerlesen. Und ich vergesse eine Gebetsgemeinschaft nicht am Silvesterabend. Wir haben über die Mitternachtsstunde gebetet. Da habe ich als 17-Jähriger gebetet, wenn das wahr ist, dass der Geist Gottes in alle Tiefen hineinführt, bitte, dann offenbare dich mir. Das bittet sonst kein 16- und 17-Jähriger. Ein halbes Jahr musste ich warten. Ich kam von Spätschicht nach Hause, sehr spät, um 11 Uhr. Es war damals viel Stromsperre. Ich las die Bibel bis tief in die Mitternacht, im Kerzenlicht. Und da leuchtete es auf. Ich mochte diesen Text vielleicht 100 Mal gelesen haben. Sag schon, wir lesen oft, aber überlesen den Text, bis dann eines Tages Licht hineinfällt. Ich las 1. Korinther 15, Vers 22. So wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in dem Christo alle lebendig gemacht. Ich bin aus dem Bett gestiegen, auf die Knie gegangen und habe dem Vater gedankt für die Endausgänge der Äonen. Seitdem ist ein Feuer in meinem Herzen entbrannt, das niemand mehr zu löschen vermochte. Wir lesen manchmal sehr oberflächlich. Kolosser 1, Vers 26. Das Geheimnis, welches vor den Äonen, bitte, entweder wir nehmen einen Bleistift und malen es aus oder einen Buntstift. Ein Geheimnis, was vor untermalen, den Äonen, nicht vor der Welt. Das steht in vielen Übersetzungen, aber nicht in unserem Text. Vor den Äonen und Generationen verhüllt war. Und jetzt kommt ein großes Wort. Das sollten wir auch bunt malen. Jetzt, ich füge zu, nur seinen Heiligen. Jetzt ist es seinen Heiligen bekannt geworden. Denn das ist die Absicht, dass der ganze Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen bunt ausmalen. Nicht unter Israel. Das jetzt verkündigt wird. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Ich zitiere weiter Epheser 3, 3 und Vers 8 bis 9. Paulus schreibt ebenfalls in diesem Kapitel von dem Geheimnis des Christus und dazu gehört eben Haupt und Leib und der Körper. Und dieses war in den vorigen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt. Er schreibt, ich Paulus, der Gefangene, Gefesselte in Ketten. Ich bin von Gott dazu als Diener beauftragt, nach dem Geschenk der Gnade Gottes, die mir, bunt ausmalen, in Bezug auf euch, wem denn, den Nationen, gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, unter den Nationen, bunt ausmalen. Den unerforschlichen, den nicht zu Ende denkenden Reichtum des Christus zu bezeugen und alle zu erleuchten. Vielleicht kommen wir heute Abend noch einmal auf dieses kleine Wort alle, was das bedeutet, um alle zu erleuchten. Es geht nicht um eine Ekklesia in der Ekklesia, verstehen wir? Das ist ein Unfug, ist das. Wenn Gott herausruft, dann ruft er hinein, in die Gemeinde seines Christus. Und das betrifft alle, nicht nur die Behandeln, die hier sitzen, sondern alle, die berufen und auserwählt sind. Um alle, was denn, zu erleuchten. Nicht, dass sie wissen, dass sie begehrt sind, sondern was die Verwaltung des Geheimnisses beinhaltet, nämlich das von den Äonen her verborgene Geheimnis, dass das jetzt bekannt wird. Die dritte Stelle, Römer 16, dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meines Evangeliums. Können wir das mal mitdenken? Paulinisches Evangelium ist zutiefst ein Evangelium, das uns im, was uns im Glauben befestigt und stark macht. Dem aber, der uns zu befestigen und stark zu machen vermag, laut meines Evangeliums und der Predigt, nach der Offenbarung des Geheimnisses. Er, das in den Zeiten der Äonen, das heißt, bevor Gott die Schöpfung der Äonen ins Dasein rief, vor diesen Zeitaltern war das Geheimnis in Gott verhüllt. Jetzt kommt wieder das Wort, jetzt. Warum haben wir das vergessen? Und warum vergessen eigentlich, dass die Verkündiger des Wortes, die werden da in Dienst gestellt genommen. Jetzt aber ist es veröffentlicht in prophetischen Schriften, und zwar steht dahinter der Befehl Gottes. Nicht nur eine Wunschvorstellung. Ich hätte es gern so, dass die Gemeinde davon weiß. Der Befehl Gottes. Die Gemeinde aber, die weiß nur von welchem Befehl? Missionsbefehl, Matthäus 28. Das wissen sie auswendig. Hinzugehen und alle Völker, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das weiß man. Aber dieser Missionsbefehl ist heute nicht realisierbar. Auch nach 2000 Jahren kriegen die das nicht mit. Wir fragen, wer hat es denn der Gemeinde vorenthalten? Und wer hat das Recht dazu, die Gemeinde darüber im Dunkel zu halten? Wer hat das Recht dazu? Wenn Gott nach seinem Willen und Wohlgefallen, nach seiner Herzenslust und Freude jeden seiner Glieder, den Gliedern seines Christus, dieses alles zugedacht hat, wer hat das Recht und die Autorität der Gemeinde Gottes, das nicht wissen zu lassen? Niemand. Es geht nicht darum, dass wir einen großen Kopf bekommen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern damit wir erfüllt werden in der Ganzheit unseres Seins, nach Geist, Seele und Leib, von wegen, dass das uns hochmütig und großspurig macht. Es zertrümmert unsere ganze Wahnvorstellung unserem stolzen Ich. Da kommen 70- und 80-jährige Brüder zu mir, die schon über 50 Jahre im Glauben stehen und sagen, Johannes, hab doch Erbarmen mit uns. Wir möchten das ganz einfache Evangelium weiterhaben, dass Christus für uns starb. Zuletzt möchte man sich noch entschuldigen, wenn man ihnen das gewaltige Evangelium von der Herrlichkeit des Christus bezeugt hat. Brüder, halten wir doch endlich einmal auf, so herumzueiern. Darf ich denn nicht herumzueiern, dass da ja niemand erfährt, was wir glauben? Oder aus einem falschen Liebesverständnis heraus meint man, immer schweigen zu müssen, um ja nicht das verkündigt zu müssen, was uns als Auftrag und als aus seiner Gnade her anvertraut ist. Ich frage mal hinein, was machen wir, wenn wir hier wieder nach Hause gehen? Was machen wir dann? Den Mund halten. Damit ja niemand mitbekommt, dass wir hier auf der La Höhe waren. Das haben mir Leute bezeugt zu Pfingsten. Wir dürfen der Gemeinde nicht wissen lassen, dass wir hier sitzen. Was sagt Paulus dem Timotheus, was du von mir gehört hast? Das behalte in deinem Herzen. Und wenn's mal Gott schenkt, dann darfst du auch davon Zeugnis geben. Was du von mir gehört hast, das sprich weiter, bezeuge weiter an denen, die wiederum tüchtig sind, andere zu lehren, von wegen. Vertraue es ihnen an, ja. Das vertraue den Leuten an. Ich habe viele Brüder abstürzen und sterben sehen, auch ganze Gemeinden. Und wenn ich ihnen sagen wollte, weshalb im Osten diese Botschaft fast stirbt, dann hängt das damit zusammen. Dass Gott darauf antwortet, jedes göttliche Licht verpflichtet und ist nicht für Privat und für Konsum gedacht, sondern zum Weitergeben. Das Evangelium des Leibes Christi, natürlich, das hängt mit Wachstum, das hängt mit Reife zusammen. Dass das in uns geschenkte neue Leben, der Christus in uns, zur Ausgestaltung komme. Aber da geht nur eins auf Kosten des anderen. Das heißt, ich kann nicht in die Herrlichkeit Gottes hineinwachsen wollen, wenn ich mein dickes, fettes Ich, meinen Eigenwillen, meine Eitelkeit, meine Rechthaberei, das Geltungsbedürfnis und den ganzen alten Schlendrian meines alten Menschen nicht in den Tod bereit bin zu geben. Paulus sagt, wenn wir anschauen, das Gottesevangelium und der verherrlichte Christus, der bezeugt wird, werden wir verwandelt. Und das Verwandeln, das wird nicht gemacht, dass wir etwa aus unserem alten Adam regeneriert werden und da irgendetwas Neues gemacht wird. Das Fleisch, was wir von unserer Mutter mitbekommen haben und vom Vater, das Fleisch, das bekehrt sich nicht. Und das Fleisch wird auch nicht erlöst. Das Fleisch, das wird gekreuzigt. Wenn es zu einer Verwandlung kommt, dann wird immer Tod, dann wird immer gestorben. Dem Ich, Verwandlung hinein in das Bild des Christus. Da geht nur eins auf Kosten des anderen. Verstehen wir? Von wegen, dass wir unseren alten Wilhelm noch mit hinübernehmen können. Da kann nur das Sterben lernen während des Alltages. Vor einigen Jahren predigte bei uns ein Pastor über Römer 9. Ich konnte es kaum fassen. Ein Pastor der Methodistenkirche predigte über Römer 9 bis 11. Ich muss dazu sagen, im Osten. Hier im Westen bei Ihnen, da durfte man schon immer über alles reden. Bei uns aber war das schwierig. Über Israel zu reden, lieber Bruder, du weißt es. Das kann das Gefängnis kosten. Ja, das war eine so große Heilsbotschaft, dass ich vor Freude hätte von der Bank rutschen können. Ich brachte diesen Pastor, der damals schon in Ruhe war, dann mit meinem Trabi in die Heimatstadt zurück. Ich habe meinen Trabi extra ganz leise gemacht, damit man sich auch unterhalten konnte. Schade, dass Sie nie in dieses wunderbare Gerät einmal eingestiegen sind. Der Trabi, da wurde sehr klein gehalten, damit man mit den Knien die Ohren zuhalten kann. Wegen des Lärmes. Ich habe sehr viel im Motorraum mit Filz und Watte gearbeitet und hatte zuletzt auch eine Stereoanlage drin, im Trabi. Jedenfalls, als wir noch zurückfuhren, frug ich den lieben Bruder, ich sage, mich interessiert eine Frage. Wie oft haben Sie über diesen Text gepredigt? Römer 9 bis 11. Sagte, kann ich Ihnen sagen? Zweimal. 1932 in Plauen und 1981 in Dorf Chemnitz. Ich sage, nun halt mich um. Sagen Sie mir, warum eigentlich? Weshalb? Sagt es ganz einfach. Die Gemeinde, die ist gar nicht reif dazu, für diese Botschaft. Ich sage, nun hört es aber auf. Ich sage, wissen Sie nicht, dass die Gemeinde wächst durch die verkündigte Botschaft? Wissen Sie, was Sie machen? Sie werden schuldig am Blute der Brüder, weil sie ihnen das vorenthalten, was ihnen anvertraut ist. Das wollte der Apostel Paulus nicht. Apostelgeschichte 20. Schuldig zu werden am Blute der Brüder, ihnen den gesamten Ratschluss Gottes zu verkündigen. 8 Wochen später war er tot. Das wollen wir uns hiermit sagen lassen, dass es vor der Preisrichterbühne Christi unter der Predigerschaft ein tiefes Beschämen geben wird. Gemeinde, ich fasse zusammen, sie ist neben dem Sohn das Teuerste, das Kostbarste, das Größte, das Erhabenste, das Herrlichste, was Gott besitzt, neben seinem Sohn. Die zweite Frage: Wer gehört zur Gemeinde und wie gelangt man zu ihr? Zu dieser Gemeinde, das müssen wir gleich am Anfang sagen, gehören keine Tiere und auch keine Engel, sondern Menschen, und zwar ganz sündige Menschen. Es ist unter den Frommen ganz schwer, ein Sünder zu werden. Zur Gemeinde will man schon gehören, aber ein Sünder, dazu noch ein frecher, großer Sünder zu sein, da hat man so seine Probleme. Da hat man seine Probleme. Ja. Zu mir kam eine Frau, ihr Mann hat sie jahrelang betrogen, sagte, ich drehe durch, sie hatte schon neurologische Behandlungen. Ihr Mann hat sich aber gebeugt, hat Buße getan, bitter geweint um diese Fehlentscheidungen. Und sie sagte mir, nein, 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 das könnte mir nie passieren. Ich sagte, was könnte Ihnen nie passieren? Das mit meinem Mann. Ich sagte, ich will Ihnen mal was sagen. Uns kann alles passieren. Wir sind fähig zu jeder Schandtat, wenn die Gnade Gottes uns nicht halten würde. Und das ist es, warum Sie eigentlich nicht zurechtkommen mit Ihrem Inneren. Sie sind immer besser als der andere. Was sagt Paulus im Korintherbrief? Weder Hure, Götzendiener, Diebe, Habesüchtige, Lumpen und Lüstlinge, alles zählt auf, werden das Reich Gottes erben. Aber etliche von euch waren solche Kandidaten. Waren solche Kandidaten. Abgewaschen seid ihr. Abgewaschen. Was haben wir am Sonntag gesungen? Du bist in Wahrheit eines der schlechtesten Wesen. Das ist immer der andere. Immer der andere. Wir sind es nie. Nein, wir sind von Haus aus schon gut und fromm. Jesus ist gekommen. Was war sein Mandat? Sünder zu retten. Sünder zu retten. Dazu ist er gekommen. Und zu dieser Sorte gehören nicht unter anderem, sondern vor allem Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören. Paulus zählt ja dann auch im 1. Korinther 26 auf, was das für eine Garde ist. Da kann er sagen, nicht viel kluge Weise, nicht viel gescheide, nicht das vornehme und das wohlgewordene Volk, nicht viele Vermögensmächtige, sondern die Unentwickelten des Kosmos. Die Einflusslosen, die Unbekannten, die Nichtswürdigen, die Nichtseien, die hat Gott herausgestellt. Ob wir dazu ein Ja finden? Zu dieser Gemeinde gehören, und das dürfte wohl uns allen klar sein, nur die, die vor Grundlegung auserwählt sind, die er nach seinem Vorsatz zuvor bestimmt und zuvor verordnet hat. Wie heißt es Römer 8? Die er zuvor erkannte, die er zuvor. Vorersehen hat. Die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie Vergebung der Sünde haben und in den Himmel kommen. Nein, 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 nein. Das ist schon sehr viel. Aber darum geht es ja gar nicht. Den meisten, die sonntags zu den Gottesdiensten kommen, denen geht es um Vergebung der Sünde und in den Himmel. Nein, nein. Deshalb sind Sie und bin ich nicht zuvor erkannt und zuvor bestimmt? Was ist der Urgrund, weshalb Gott dich und mich eine Gemeinde zuvor erkannt, zuvor bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes nicht ähnlich, nein, gleichförmig zu sein? Das ist er. Und die er zuvor bestimmt hat, die ruft er dann auch, wenn sie menschlich existent werden, der Zeit auch heraus. Die ruft er. Die ruft er heraus. Die macht er herrlich und auch gerecht. Keiner kann von sich aus zu dieser Gemeinde gelangen. Noch einmal zurück. Ich wollte einmal sagen, Gott hat seine Gemeinde zuvor erkannt. Und wenn wir uns anschauen, dann müssen wir sagen, dieser üble Dreckhaufen, den stellt er heraus und füllt ihn mit seiner Herrlichkeit. Das kann nur Gottes Weisheit machen und zustande bringen, warum er gerade ganz unten anfängt. Mit den Unwürdigsten, den Unfähigsten, den Untauglichsten, die für die Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht passend sind, die nimmt er heraus. Das ist sehr wichtig in der Beurteilung auch mit den Leuten, die draußen rumlaufen und die nach unseren Verständnissen sündigen können nach Fleischeslust. Du meine Güte, wenn ich dieses üble Leben noch haben wollte, auch machen zu können, was ich will, das ist doch der größte Jammer, ist doch das. Keiner kann von sich aus zu dieser Gemeinde hinein bewegen. Keiner kann von sich aus selbst heraus ein Kind Gottes oder ein Glied dieser Gemeinde werden. Die der Vater dem Sohn gegeben hat, die kommen zu ihm. Und die zu ihm kommen, was wird mit denen? Die wird er keinesfalls unter keinen Umständen wieder wegschicken. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Als Jesus seine Jünger herauswählte mit dem Befehl, folget mir nach, da berief er, wen er wollte. In Johannes 6 wird uns das so deutlich aufgezeigt. Eine ganze Volksmenge ging dem Jesus nach. Zeichen und Wunder, da ist immer die Masse, immer das Volk, folgte dem Herrn Jesus nach. Und da muss er dreimal nacheinander ihnen sagen, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand, es sei denn, es wird ihm vom Vater gegeben. Beim dritten Mal blieben sie stehen und dann gingen sie zurück. Sie wandelten nicht mehr mit ihm. Nein, die hauten ab. Warum? Die waren eingeschnappt. Die waren eingeschnappt, weil man ihnen gesagt hat, eure Bekehrung? Nein. Wenn der Vater nicht zieht, dann ist es unecht. Ganz unecht. Er ruft seine Leute zur Gemeinde. Und er ruft immer, oder ich will es anders sagen, der Ruf Gottes, er steht immer vor uns in der Reihenfolge. Ehe wir kommen, kommt er. Epheser 1, Vers 4, er hat uns auserwählt. Er steht immer vor uns. Malen wir es doch aus. Er hat uns, 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Durch das verkündigte und bezeugte Wort Gottes, was gehört und gelesen wird, weckt der Heilige Geist in uns den Glauben und das Vertrauen. Und mit einer klaren Herzensentscheidung und einem Ja zu dem gekreuzigten und auferstandenen Christus vollzieht der Heilige Geist mit unserem Geist, mit unserem Ja und Einverständnis das göttliche Leben in uns. Ich sagte es, er regeneriert nicht. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christo und er in uns eine Lebenseinheit, dann, da ist eine Neuschöpfung. In manchen Übersetzungen steht, das Alte ist vergangen, das stimmt nicht. Altes ist im Vergehen begriffen. Siehe, ein unvergleichliches, ein noch nie dagewesenes Neues ist in uns gewesen, geworden. Deshalb ist der Glaube nicht nur eine sittliche Tat und ein Willensbekenntnis, sondern zuallererst das Geschenk seiner unverdienten Gnade Gottes. Es ist schon sehr erstaunlich, wie verwaschen, wie dürftig, wie mangelhaft, wie verzerrt das Gemeindeverständnis unter denen ist, die dieser Gemeinde angehören. Es ist genauso verwaschen und abgegriffen, wie es verkündigt wird. Wenn wir den Begriff der Gemeinde klarer beschrieben hätten, was sie im Eigentlichen ist, hätte sich auch nicht so viel Mischvolk mit auf den Weg gemacht. Und nun haben wir die Scherereien, weil diese Leute im tiefsten und letzten das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit dieses Christus und seiner Gemeinde und sein Leib nicht kennen und nicht erkennen können. Sie lehnen ab, sie denken und handeln in ganz anderen Kategorien, gleich wie es die Kinder dieser Welt tun. Sehr oft bestimmen diese religiösen und biblisch interessierten Leute, was geredet, gepredigt und gemacht werden soll. Aber es sind Menschen ohne Gottesoffenbarung. Menschen, die ohne dem geoffenbarten Wort leben. Sie haben sicherlich Ägypten als das Land der Finsternis verlassen, sind ausgezogen und stehen in der Nachfolge hinein in das verheißene Land. Aber der heiße Wüstensand, der in ihren Zähnen knuscht, der hat sie erwogen aufzugeben. Und sie wählen lieber das frühere Sündenleben. Vielleicht müssen wir uns von einer Illusion freimachen, Gemeinde groß und attraktiv machen zu wollen. Gemeinde, welche da ist sein Leib, das ist immer Abgrenzung, Einengung und hängt zutiefst mit Kreuz zusammen. Wir wollen nicht... Bitte?
Und kleine Herde.
Ja, das sagt doch Paulus in Bezug auf die Endausreifung der Gemeinde. 1. Korinther, 1. Thessalonicher 4. Übriggebliebene, die da übrig geblieben sind. Das ist der Rest. Und Paulus sagt ja, auch in Bezug auf das Ende, passt auf euch selbst, gebt Acht, auf euch selbst und auf das kleine Herdlein, so übersetzt Fritz Hennig-Bader, da wird die Herde noch kleiner. Kleines Herdlein. Wir wollen nicht leichtfertig sagen, dass die Gemeinde für Paulus das Lieblingsthema war. Aber um dieses Evangeliums willen, dieses Geheimnisses willen, lag er in Ketten, gefesselt in Trübsalen und litt wie ein Verbrecher. Wie ein Verbrecher. Und das hängt alles mit diesem Evangelium zusammen. In Epheser 6 lesen wir, Betet, Brüder, wir wissen manchmal nicht mehr, was wir in die Gebetsgemeinschaft beten sollen. Betet doch anhaltend, und zwar mit allem Flehen im Geist, wachend im Anhalten, für alle Heiligen und für mich, dass mir Rede verliehen werde, Freudigkeit geschenkt werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun, bekannt zu machen, zu veröffentlichen, das Geheimnis des Evangeliums. Wozu ich ein Gebundener in Ketten bin. Kriegen wir das zusammen? Was das bedeutet, das Evangelium der Herrlichkeit, das Geheimnis seines Leibes, das hängt immer mit Ketten zusammen. Immer mit Ketten. Und wenn wir nicht bereit sind für diesen Weg der Tiefe des Gerichtes, wird Gott uns auch die Tiefen der göttlichen Geheimnisse nicht erschließen. Das hängt zusammen. Das in diesem Stall der Gemeinde nur Schlachtschafe hineingehen. Schlachtschafe, die täglich den Prozess des Sterbens an sich erleben lassen. Dieser halb, ich Paulus, ein Mann in Ketten. Kolosser 4. Zwei. Da sagt er, beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass uns eine Tür des Wortes aufgetan werde. Liebe Brüder, wie wenig hört man in den Gebetsgemeinschaften diese Anliegen, eine geöffnete Tür, um das Geheimnis des Christus reden zu können, um deswillen ich gebunden bin. Verstehen wir? Was eigentlich hinter Verkündigung dieser Gottesbotschaft steht, da steht sehr viel Leid. Und denken Sie ja nicht, dass ich verliebt bin in Predigen. Für mich ist jeder Dienst ein Stück Martyrium. Das zu bezeugen, was bezeugt werden muss. Seinem Mitarbeiter Timotheus schrieb Paulus aus dem Gefängnis, folge dem Herrn Jesus nach und dein Leben wird schön und du wirst ein sehr abgerundetes und nach allen Seiten abgesichertes Leben haben. Nein, das schreibt er doch gar nicht, die Timotheus. Da schreibt er, leide Trübsal mit, mit dem Evangelium, eine unmögliche Evangelisation.
Aber er hat schon gesagt, du bist nachgefolgt
meiner Lehre. Leide Trübsal mit im Evangelium, sterbe mit und nimm teil an den Drangsalen und Leiden. Liebe Geschwister, einen Satz. Mein Herz ist manchmal mit großer Traurigkeit erfüllt. Weshalb? Weil es den Anschein hat, dass die Gemeinde Gottes den Aufstieg zum Gipfel ihrer göttlichen Bestimmung nicht gewagt hat und nicht erkennt das Ausmaß dieses Evangeliums, das ihr anvertraut ist. Der Weg ist steil und schmal und Massen werden darauf gehen. Wenige. Der Weg ist schmal und steil und wenige sind es, die ihn gehen, so sagt der Herr. Für geöffnete Türen seines Wortes sollen wir beten, damit das Geheimnis des Evangeliums unverkürzt verkündigt werden kann. Aber heute haben wir ganze Scheunentore geöffnet, damit alles, was die Welt an Faszination und Attraktion zu bieten hat, der Gemeinde zu Ohren und zu Augen geführt werden kann. Diesen schmalen Weg der Gemeinde suchen wir für alle gehbar zu machen. Asphaltieren ihn, betonieren ihn zu einer breiten Straße, wo alles Mögliche Platz darauf findet. Wir werden uns noch wundern, was im evangelikalen Raum noch alles installiert werden wird. Natürlich, wer den Erfolg und die Zahlen sehen will, muss sich für diesen Weg entscheiden. Aber Gemeinde Gottes, der Leib Christi, ist etwas anderes.
Idea Spektrum, letzte Ausgabe mit Clownerie und Pantomime.
Und Tanz. Ja. Nun zu dieser Gemeinde. Man kann sich nicht einfach anmelden. Man kann nicht einfach als Mitglied irgendwo eintreten. Zum Beispiel wie einen Fußballclub oder Karnickelverein oder eine religiöse Institution. Man bezahlt dort seine Beiträge, lässt sich taufen und bei der Beerdigung selig sprechen. Das reicht doch eigentlich. Nein, das geht mit Sicherheit nicht. Zu dieser Gemeinde wird man berufen. Das ist kein Aufruf, damit wir mal etwas anders machen oder etwas mal nichts machen. Das ist ein Ruf hinein oder erst heraus. Erst heraus. Heraus aus der Welt der Finsternis, aus der Autorität des Satans und hinein in die Herrschaft des Christus und seiner Gemeinde, seines Königreiches. Es ist ein Heraus und gleichzeitig ein Ruf hinein in die Gliedschaft des Leibes Christi. Wenn heute der Heilige Geist Menschen überführt und ihnen neues geistliches, göttliches Leben schenkt und ihnen zeugt, dann nur im Blick auf Gemeinde, die der Leib des Christus ist. Was sagt Paulus? Epheser 4,4. Da ist ein Herr, ein Leib, eine Körperschaft, eine Körperschaft. Wir werden alle, 1. Korinther 12, Vers 13, wir werden alle durch diesen Geist zu einem Leibe getauft hineingestellt. Vielleicht heute Abend etwas mehr davon. Noch 5 Minuten? Halten wir durch? Heute wird nicht in eine Organisation, auch nicht in eine kirchliche Institution hineingerufen. Nicht in einem Verein, auch nicht zur Jüngerschaft berufen. Machen wir doch nicht aus Jünger und Schüler des Herrn Kinder und Söhne Gottes. Im praktischen Leben, Lebensvollzug, ja, da sind und bleiben wir Lernende ein ganzes Leben lang. Da bleiben wir in diesem Trainingslager, verstehen wir, und werden zugerüstet, von wegen perfekt. Ein Jünger des Herrn wird man durch Lehre und durch Taufe. Schon deshalb kann der sogenannte Missionsbefehl als Heilsordnung Israels nicht auf dem Boden der Gemeinde des Leibes Christi untergebracht werden, weil eben hier ganze Nationen zu Jüngern gemacht werden. Gott ruft nicht nur aus der Welt, sondern er ruft auch aus der frommen, aus der christlichen, dazu noch aus der traditionsgebundenen Kirchenwelt heraus. Nein, es geht nicht um Christianisierung, auch nicht um Reformierung einer gottlosen Welt. Es geht um die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und diese Gemeinde besteht nur aus Kindern und Söhnen. Wenn wir eine Berechtigung haben, miteinander diese Tage hier zu erleben, wenn wir überhaupt eine Berechtigung haben, zu Hause in einem Kreis zusammenzukommen, dann nur aufgrund eines oder zweier Bibelverse. Sonst können wir die ganze Sache unterlassen. Und ich schreibe Paulus, der fasst es eigentlich zusammen. Wir haben es gestern Abend wohl, oder gestern Morgen gehört. Gott hat gegeben. Was hat er gegeben? Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Damit endlich die Leute sich bekehren und Buße tun und die Schöpfung bewahren. Nein, das nicht. Diese Dienste der Wortverkündigung haben nur ein Ziel, einen Gegenstand. Und deshalb sitzen wir hier. Nur ein Ziel, die Vollendung der Heiligen, die Zubereitung zur Zurüstung des Leibes Christi, des Leibes Christi. Wer andere Ziele verfolgt, muss aufpassen, dass er nicht betrogen und verführt wird. Das ist ein ganz ernstes Wort, liebe Geschwister. An diesen Gotteszielen und an diesem Gottesprogramm hat sich der Geist Gottes gebunden. Nun kann ja einer fragen, wenn das alles schon feststeht, auch wer zu dieser Gemeinde gehört, dann können wir uns doch in die Hängematte legen und vertrauen auf Gott, der macht das schon, der macht das schon. Ja, nicht zu Ende gedacht, nicht zu Ende gedacht, weil es bei Gott keine Automation gibt und keiner die Liste der Auserwählten gesehen hat, haben wir deshalb ein ganzes Jahr zur Mission und zur Evangelisation. Verstehen wir? Nur mit der Vorstellung, dass damit ganze Völker zu Christus geführt werden? Nein, 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 mit dieser Vorstellung nicht. Sondern nur, dass die Auswahl der Gemeinde gesammelt und zubereitet wird. Da trifft man rüstige Brüder, die einem sagen, Johannes, du musst viel ruhiger werden. Viel ruhiger. Solange du noch so draußen rumrennst, und damit meinen die eigentlich auch die Verkündigung dieser Botschaft, hast du noch nicht begriffen, dass Gott der alles Wirkende ist. Dabei sitzt man schon jahrelang auf dem Plüschsofa und betet salbungsvoll den ganzen Heilsplan herunter und hat gar nicht gemerkt, dass alles schon erstarrt und vor Bequemlichkeit eingeschlafen ist. Verstehen wir? Ich habe einen Satz von Heinrich Grossmann habe ich mir gemerkt und tief eingeprägt. Heinrich Grossmann, der Gründer der Gemeinde Hasenheide in Berlin. Und er spricht, tun wir erstmal das, was wir tun können. Und dann wird Gott durch uns das tun, was wir nicht tun können. Und da hat er eigentlich ganz praktisch die Dinge angeführt, hat er gesagt, das war die Umstellung von der Urbangemeinde in die Hasenheide. Großen Raum. Jeder kauft sich einen Stuhl und noch einen dazu und sorgt auch dafür, dass er besetzt wird. Finde ich sehr praktisch. Und dann sagte er, da beten die Brüder salbungsvoll, Herr, fülle die Versammlung. Und dann schwänzen sie und glänzen, durch Abwesenheit die Versammlung und ziehen irgendwo herum. Verstehen wir? Sind wir doch erstmal bei den Versammlungen dabei. Dort, wenn Gott sein Wort geschehen lässt. Wer zur Ruhe gekommen ist. Ja. Ich darf Ihnen das noch sagen. Wie stand das in meiner Stasi-Akte drin? Der Uhlmann ist wegen einer staatsfeindlichen Sekte ständig unterwegs. Das ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Gottlob, dass die Stasi nicht mehr gibt. Und da stand dann weiter drin, dazu hat er einen Trabant, Farbe Blau, wichtig. Und mit diesem fährt er dann, lädt die Leute ein und dann kommen sie in stillen Waldwinkeln zusammen zu ihren Versammlungen. Das hängt damit zusammen, dass wir es nicht lassen können, von dieser Botschaft Zeugnis geben. Gemeinde entsteht durch das verkündigte und gelesene Wort der Wahrheit. Ohne Formalität, durch Hören und Glauben, versiegelt der Heilige Geist dieses auserwählte Gefäß, dieses Glied an dem Leibe des Christi. Kein Mensch kann uns sagen, ob wir zu dieser Gemeinde gehören, wenn nicht der Geist Gottes uns selbst dafür das Zeugnis gibt. Kein Pfarrer, kein Prediger, kein Priester und kein Bischof nicht. Nur sein Verheißungswort kann uns die Augen öffnen und uns die Gewissheit schenken, dass wir Leben aus Gott haben, dass wir durch den Glauben der Christus innewohnend haben und dass wir zu Gliedern seines Leibes bestimmt sind. Entschuldigt, dass es so lange gegangen ist.